Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Herzlich willkommen zur Diskussionsrunde im Anspiel. 6 Alben haben wir uns vorgenommen. Wir, das sind die Musikjournalisten Eleonore Bühning und Björn Woll und ich, Susan El-Kassar. Ich bin Musikredakteurin beim Deutschlandfunk. Björn, du sitzt mit mir im Kölner Studio. Eleonore, du bist heute von Berlin aus zugeschaltet. Ja. Hallo an euch beide.
Hallo.
Schön, dass wir wieder loslegen können.
Das finde ich auch.
Jede durfte ein Album mitbringen, das besonders heraussticht aus den vielen neuen Veröffentlichungen, und jede durfte noch ein zweites Album mitbringen, bei dem das Urteil nicht so klar ist, und wir drei können dann unsere Positionen, unsere Höreindrücke gegeneinander abwägen. Das sind ganz knapp die Spielregeln. Und los geht's mit der Kategorie Fragezeichen, mit einer Reihe von Solokonzerten, die 1725, also genau vor 300 Jahren im Erstdruck erschienen sind. Es sind die 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Der französische Geiger Théotime Langlois de Swart weiß gut, dass es schon unzählige Aufnahmen von diesen 4 Konzerten gibt, aber er wollte trotzdem zum Jubiläum eine neue machen. Er hat sich dazu auch ein paar Gedanken gemacht, wie er die Jahreszeiten mit anderen Werken bespiegelt. Darüber können wir gleich sprechen. Jetzt erst einmal ein Ausschnitt aus dem Finalsatz des Sommer. Théotime Langlois de Swart, Barockvioline. Er wird begleitet vom Orchestre Le Consort. Vivaldis Sommer ist immer ein Hit, aber mir ist das Klangbild in dieser Aufnahme überwiegend zu dick, zu dicht, und zwar nicht nur in diesem Sommergewitter. Dieses Orchestre Le Consort klingt nach ein paar Musikern oder Musikerinnen zu viel und es kann dann auch nicht so richtig agil an die ganz schnellen Passagen herangehen. Bei dem Solo-Geiger Théotime Langlois de Swart ist alles soweit stimmig, aber er liefert mit seinem Spiel meiner Meinung nach keine Begründung, wieso es diese neue Aufnahme mit ihm braucht. Wie geht es euch mit den 4 Jahreszeiten?
Ganz ähnlich, muss ich sagen. Was das Klangbild angeht, da finde ich, dass da, du hast gesagt, dick, ich finde, er ist so viel werbespotmäßig draufgeschminkt worden. Also der Paillettenglanz der Geigen ist mir too much. Dieser dümpelnde Bass, den man auch der so hervorgehoben wird, das ist alles irgendwie, wirkt das getuned und bearbeitet und nicht schön.
Ich habe extra nochmal in meine Lieblingsaufnahme reingehört bei den 4 Jahreszeiten. Janine Jansen nämlich, die hat mich ja ein bisschen verdorben für alle anderen Interpretationen. Mhm. Die hat den exakten Gegenentwurf, die hat es solistisch besetzt. Und das, natürlich gibt es mehr Freiheit, die können mehr ins Risiko gehen. Die sind aber auch einfach viel lustvoller bei der Sache, muss man sagen. Da kratzt halt auch mal der Bogen irgendwie über den Steg oder die Saiten. Da schlägt dieser Sommersturm richtig Funken. Ich finde das hier schon auch arg brav irgendwie und alles so ein bisschen gemacht. Also irgendwie, es hebt nicht so richtig ab, obwohl das ist ja gut gespielt. Du hast es ja schon gesagt, Susanne, man kann da gar nicht meckern. Geigerisch ist das toll. Wenn man Janine Jansen hört oder auch Thomas Zehetmeier zum Beispiel, der eine mega radikale Version eingespielt hat, wirklich so auf der Stuhlkante, dann langweile ich mich ein bisschen bei der Aufnahme, die wir gerade gehört haben, fast schon.
Wenn ich auch noch jemanden einwerfen darf, und das ist auch, glaube ich, mit ein Grund, warum ich davon jetzt dann doch so enttäuscht war, weil eigentlich gehört Théotime Langlois de Swart zu den interessanten, jungen, französischen Barockmusikern mit seinem Le Consort. Die machen tolle Programme, die sind einfach frisch und gehen da toll dran. Aber letztes Jahr hat Julien Chauvin die 4 Jahreszeiten aufgenommen, Le Concert de la Loge. Und das ist auch wirklich spritzig, das ist ein freier Klang, den die da haben. Und gerade dieser Sommer, dieses Finale, das ist mir da eben in Erinnerung geblieben. Jetzt wollen wir aber auch noch gucken, die haben sich ja ein zusätzliches Programm ausgedacht. Also da werden einmal die 4 Jahreszeiten aufgenommen, soweit so gut, soweit so normal. Und dann wird das Ganze aber ja nochmal ergänzt um weitere Violinkonzerte, die dann nochmal der Tonartenfolge folgen, die die 4 Jahreszeiten haben. Mhm. So ein Gedanken von Wiedergeburt ist da mit drin, also die Jahreszeiten, die jedes Jahr wiederkommen. Wie guckst du darauf, Björn?
Ich bin da gar nicht so richtig eingestiegen in dieses Konzept, muss ich gestehen, weil ich habe mich intensiv mit den 4 Jahreszeiten in der Tat beschäftigt und das hat mich so ein bisschen abgeturnt, ehrlich gesagt, mich dann nochmal so reinzubohren. Und ist natürlich schade, wenn das bei einem Album passiert, bei dem es ja irgendwie auch noch eine Idee gibt. Aber das hat bei mir schon so ein bisschen eine Barriere irgendwie aufgebaut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe selbst die 4 Jahreszeiten nicht ganz bis zum Schluss gehört, weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, da kommt offensichtlich nichts Neues mehr. Das ist alles so ein bisschen auf einen Ton gestimmt und dann haben sie mich irgendwie beim Hören wirklich total verloren irgendwann.
Also es ging mir ganz ähnlich. Ich denke auch, wenn das ist auch, wenn ich in ein Konzert gehe und nach einer Viertelstunde weißt du, es wird fantastisch, oder nach einer Viertelstunde weißt du auch, es wird nun ja. Und wenn man ein bisschen Hörerfahrung hat, so ein paar Jahrzehnte, dann ist das so. Und dann ist es natürlich ungerecht, weil es könnte ja immer noch eine Überraschung erfolgen, nicht? Das weiß ich auch. Okay, also ich habe das, kann dazu auch nichts sagen zu dem Mehrwert dieser zusätzlichen Konzerte.
Ja, dann sind wir jetzt schon quasi durch mit diesem Album und kommen zum nächsten Fragezeichen. Das hat Björn Woll eingebracht. Du hast ein besonderes Album der Mezzosopranistin Marina Viotti vorgeschlagen. Es heißt, ich vermute mal, Melancholia, man betont es auf dem O. Und darauf singt Viotti Lieder von John Dowland, aber auch Lana Del Rey, Johnny Cash, Metallica. Also wir hören schon eine Stilvielfalt. Und diese Vielfalt zeigt auch der kurze Ausschnitt aus dem Album. Da hören wir zunächst das Dowland-Lied Dear If You Change und Metallicas If Nothing Else Matters, aber wirklich nur kurz.
I seek and I find in you every day for a something new, open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say, never cared for games they play.
Ja, ich bin total gespannt, was ihr zu diesem Album sagt. Mein altes Metal-Herz schlägt ein kleines bisschen höher, muss ich gestehen. Da sind viele Jugenderinnerungen mit verbunden, irgendwie einige Aufenthalte eben auch beim Wacken-Festival und bei allem. Ja, dieses Konzept, die Dowland-Lieder eben mit neuen Pop, mit Rock, mit Metal-Songs zu verbinden. Du hast es eben schon gesagt, Susanne, ist ja nicht nur Metallica, U2 gibt's, Björk ist drauf, Lana Del Rey. Ich finde 2 Dinge ganz erstaunlich bei diesem Album. Zum einen erstmal, wie sehr das doch aus einem Guss klingt. Also wie die es doch geschafft haben, auch die Atmosphäre, diese Klangwelt dieser unterschiedlichen Lieder ineinander zu montieren, ist natürlich clever ausgesucht. Der Dowland verträgt das, der macht das gut mit, der ist irgendwie zeitlos. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Interpretationen schon. Von Metallica haben ja so ein bisschen auch die Bühne bereitet, damals mit diesem legendären S&M-Album, also Sinfonic und Metal. Da ging es ja schon ein bisschen auch in diese Richtung klassische Musik rein. Noch ein bisschen mehr beeindruckt bin ich davon, und das habe ich, glaube ich, bei einer klassischen Opernsängerin noch nie erlebt, dass Marina Viotti über weite Strecken echt in der Lage ist, total vergessen zu machen, dass sie Opernsängerin ist. Also das ist keine ja künstliche, artifizielle Art des Singens mehr, sondern die geht mit einer Natürlichkeit an diese Songs heran, die ich bei anderen Crossover-Sachen ganz oft vermisse. Und dann geht es auch total in die Hose, weil dieses künstliche Singen da einfach nicht zu passt. In dem Beispiel, das wir gerade gehört haben, finde ich ganz spannend. Und dann freue ich mich auf eure Einschätzung. Sie rückt ja den Dowland sogar eher noch in Richtung Metal und singt Metallica ein bisschen doch mit einem klassischen Ansatz. Also da verdreht sie sozusagen die beiden Welten. Ich habe das mit großem Spaß gehört und habe das im Gegensatz zu den vier Jahreszeiten dann sogar echt ziemlich oft gehört, dieses Album.
Eleonore. Wow. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin, erstmal muss ich gestehen, ich bin kein Fan dieses Mezzosoprans. Ich habe die mehrere Male auch live gehört und die Aufnahme mit Arien als Hommage, mit französischen Arien als Hommage an Pauline Viardot, fand ich auch schon schwierig. Und zwar deshalb, weil diese Stimme als Opernstimme, als Gesangs-, als Kunststimme, eben mir zu künstlich und ein bisschen utriert ist, auch gewollt ist. Und da ist mir zu viel Ego drin. Das geht mir auch so, wenn sie also Oper singt. Das muss ich vorweg sagen. Das zweite Ding ist tatsächlich, dass ich als alte Rock'n'Roll- und Metallica-Tante überhaupt nicht damit einverstanden bin, was ich da, also mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Mischmasch, nicht mit dem Hurt, Johnny Cash und Björk, und das ist mir alles viel zu viel Wurst nach der Speckseite. Und bei solchen lustvollen Zusammenschauen von privaten Leidenschaften ist es ganz oft so, dass eben das einzelne Ingredienz dabei leidet. Und das muss ich sagen, also zur Verteidigung natürlich von Metallica, aber auch zur Verteidigung von John Dowland und der alten Musik.
Also ich muss sagen, dass mein erster Einstieg auch ein fremdelnder war. So sehr mir diese Idee imponiert hat, zu versuchen, da Dowland bis hin zu Lana Del Rey in einen so ein Klangbild zu bringen. Ich finde aber, dass es ihnen am Ende gelungen ist. Es ist schon ein Look and Feel, die ganze Art. Also ich habe beim Hören gemerkt, ich habe das Gefühl, es ist wie so Bühnennebel die ganze Zeit, was da so drüber liegt. Und gleichzeitig, ich finde schon ihre Stimme, wie sie das macht, man hört, sie hat eine Metal-Vergangenheit, also sie weiß schon, wie sie ihre Stimme anders benutzen kann, und ich finde das glaubwürdig. Ich finde bei Metallica, weiß ich nicht, wenn das dann in die Höhe geht, nee, also da hat es mich nicht so ganz gefangen. Und auch beim Dowland ist das Ding, dass die Stücke so zerfasern. Also so im Einzelnen, wenn ich das im Detail angucke, überzeugt es mich nicht. Aber ich muss sagen, ich finde diesen kreativen Ansatz wirklich, also tatsächlich, obwohl ich es nicht mag, ich finde das anregend. Und ich finde, dass da drin tatsächlich eine Komponente ist, die diese Musik, jetzt wir gucken wahrscheinlich eher aus der Dowland-Perspektive da drauf, anderen Schichten erschließen kann. Und wenn man ihrem Tagebuch da glaubt, dann ist das ja auch so, dass die Konzerte, die sie damit gegeben hat, ein sehr vielseitiges Publikum angezogen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das live vielleicht noch toller ist als jetzt nur als produzierte Platte.
Es ist schon ja ein sehr theatralischer Zugriff auch, den sie hier auf die Stücke haben. Also die Bühne ist da schon irgendwie auch mitgedacht. Das hält das Ganze aber irgendwie auch zusammen. Am Ende bleibt das eine totale Geschmacksfrage. Das muss man vermutlich einfach mal so konstatieren. Ich finde, bei allen ja Crossover-Projekten, die wir hier schon hatten, bei denen es halt oft ja gar nicht so gut funktioniert hat auch. Ist das eins, wo ich denke, das gefällt mir ziemlich gut, und ich muss natürlich total gestehen, das hat ganz viel auch mit meinem persönlichen Geschmack zu tun. Da sind schon einige wirklich auch meiner Lieblingslieder auf der Platte, und das macht ja was mit mir, dem kann ich mich ja gar nicht entziehen. Und sie hat es mir nicht versaut, und das ist schon mal aller Ehren wert bei so einer Platte.
Das ist schon viel, finde ich.
Wenn ich noch anfügen darf, ich habe bei der ersten Begegnung mit der Platte hatte ich so ein bisschen Hemmungen, mich dazu zu verhalten, weil man lesen konnte, dass Marina Viotti damit eine Krebserkrankung auch verarbeitet hat. Aber wenn man dann nochmal genauer liest, auch eben diese Booklet-Texte, dann ist es so, dass dieses künstlerische Projekt schon vorher stattgefunden hat. Also es ist eine Verkürzung zu sagen, das ist eine Reaktion darauf. Das hat sicher in ihr weitergearbeitet, und das scheint auch ein schwerer Kampf gewesen zu sein als Sängerin. Sängerin zu wissen, mit Anfang 30 Krebsdiagnose, man will die Karriere weiter am Laufen halten mit irgendwie Debüts in München, Mailand, sowas.
Ich finde, wenn ich das noch ergänzen darf, da auch ganz erstaunlich und finde es aller Ehren wert, dass sie diese Bühne nutzt, um auch mal ganz deutlich zu sagen als Sängerin, ich musste das verheimlichen, weil ich sonst Angst um meine Karriere habe. Ja. Nicht offen mit sowas umgehen zu können. Also da ahnt man so ein bisschen den Druck auch, der offensichtlich auf diesen Künstlern und Künstlerinnen liegt. Und das ist eine Sache, da denke ich, da müssten wir alle auch in dieser Branche mal drüber nachdenken. Warum ist das so und können wir da nicht anders mit umgehen auch?
Genau. Dann wandern wir schon zum dritten Album, das bringst du, Eleonore, ein. Dein Fragezeichen sind die Klavierwerke von Maurice Ravel, aufgenommen von Song Jin-cho. Und du sagst jetzt noch was vor der Musik.
Übermorgen ist der 150. Geburtstag von Maurice Ravel. Und da hat die Deutsche Grammophon also rechtzeitig eines ihrer Parade-Piano-Rosser aus dem Luxusstall geholt, nämlich Song Jin-cho, der untadelige südkoreanische Superpianist, mehrfach Preisträger, schon in jungen Jahren, 2015 dann Sieger in Warschau. Er hat Ravels Klavierkonzerte mit dem Boston Symphony Orchestra und Andres Nelsons aufgenommen und als Studioaufnahme in der Siemens Villa in Berlin das gesamte Solowerk fürs Klavier von Maurice Ravel. Und dafür wird er allseits gepriesen. Ich werfe mal ein paar Vokabeln in die Debatte. Leichter Anschlag, dynamische Bandbreite, farbenfroh, Einfühlung. Das sind alles so gängige Vokabeln, wenn man über Klaviermusik urteilt. Gott sei Dank hat Maurice Ravel zwar ein sehr kurzes Stück geschrieben, es ist noch nicht mal eine Minute lang, in den Walz Noble Sentimental, das heißt Vif, heißt schnell. Das hören wir jetzt im Vergleich und zwar hören wir erst Song Jin-cho. So, und jetzt hören wir dasselbe nochmal mit dem Pianisten Stephen Osborne. Das ist eine Aufnahme von 2010. Ja, ich sag's gleich. Song Jin-cho, der ist ein ungeheuer phänomenal präziser Pianist. Aber hier, man hört es deutlich, mauschelt er sich doch über vieles hinweg. Er hat absolut die bessere Aufnahmetechnik als Stephen Osborne. Stephen Osborne aber, der strukturiert dieses kleine Stück, baut einen Spannungsbogen auf. Man hört bei ihm Einzelstimmen, die rechte Hand zum Beispiel, und er nimmt den Schluss wie ein Fade-out. Das ist eine vollkommen andere Zugangsweise. Hier wird jede Nuance auf die Goldwaage gelegt und ich kapiere mehr von der Musik.
Ich will kurz einschieben, wer das Anspiel im Februar gehört hat, der hat auch eine Rezension dieses Albums gehört und mag jetzt sich fragen, wieso höre ich jetzt schon wieder was dazu? Aber das ist die Idee dieser Sendung. Zum einen die persönliche Auswahl wird eingebracht und das ist eben die CD, die Eleonore vorschlägt. Und dann geht es ja genau darum, dass man jetzt als Diskussion da drauf guckt und abwägt, ist das wirklich elegant? Überzeugt mich das? Deswegen freue ich mich, dass wir da jetzt nochmal ausführlicher drüber sprechen und auch sogar noch uns die Zeit nehmen für den Vergleich, weil tatsächlich ich auch das so empfinde, dass Song Jin-cho zwar eben elegant da dran geht, auch wirklich klangschön, aber für mich persönlich darf Ravel mehr Kanten haben.
Ich gebe dir total recht, Susanne. Und ich meine, so hat Ravel das ja auch komponiert. Du sagst es gerade schon, da sind diese kleinen gewagten Dissonanzen drin. Da gibt es diese ja doch sehr radikalen Tempowechsel auch, die er da irgendwie reinkomponiert. Die glättet Joe alle so ein bisschen ab. Natürlich hat er eine mega kultivierte Anschlagsgefühl. Ich habe den in der alten Oper in Frankfurt mal live hören dürfen. Auch damals war es nicht Ravel, da war es, ich glaube, Prokofjew, das zweite Klavierkonzert. Das ist echt beeindruckend, wie souverän und wie technisch ja perfekt der doch immer alles im Griff hat. Und das ist so ein bisschen das Problem für mich auch, dieses, da ist immer alles unter Kontrolle und man hat in jeder Sekunde das Gefühl, der weiß genau, was er tut. Und das sorgt so ein bisschen für eine Distanz zur Musik bei mir. Ich hätte mir manchmal mehr Risiko gewünscht. Auch dieses, wir haben ja eben bei Osborne, da klimpert es ja fast manchmal, wenn er diese hohen Noten so anschlägt, dann tut's mal kurz weh, es wird mal kurz grell.
Da hörst du sie aber. Du hörst sie aber.
Absolut.
So ist es ja auch komponiert.
Ja, absolut. Ja.
Aber es gibt halt, wie gesagt, von Ravel, glaube ich, auch 2 Dutzend Aufnahmen von Gesamtaufnahmen des Solowerks, gibt es vielleicht 20 oder so, aber die scharfen Stücke, also Gaspard La Nuit oder so, die gibt es zigfach nochmal mehr. Und da spielt man tatsächlich in einer Liga, wo man sich auch vergleichen muss, finde ich. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei diesem noch relativ jungen und sehr gehypten Superpianisten.
Das waren die 3 Alben, bei denen wir selbst noch Fragezeichen hatten und das in der Gruppe klären wollten. Jetzt kommen wir zu den Highlights. Was aber für den einen ein Highlight ist, muss das nicht auch für die andere sein. Also schauen wir mal, wie einig oder uneinig wir uns heute sind. Ich mache auch bei den Highlights den Anfang mit dem neuen Album des Bassbaritons Christian Immler und dem Leadpianisten Helmut Deutsch. Es heißt Be Still My Heart und die beiden stellen darauf 2 Komponisten vor, die kaum einer bislang kannte. Sie heißen Robert Gund und Wilhelm Groß. Als Beispiel hören wir einen kurzen Herzwärmer, will ich mal sagen. Es ist eins der Lieder der Sehnsucht von Wilhelm Groß. Es heißt Dich, dich liebe ich.
Dich, dich liebe ich. Dich liebe ich so sehr. Darum bin ich für dich und gib mich dir her. Du mach es wie ich, liebe mich ganz allein, dann lebe ich nur für dich.
Ja, noch ein Tupfer und dann ist dieses kurze Liebeslied von Wilhelm Groß auch schon wieder vorbei, aus dem Jahr 1926. Ich will kurz was zu den beiden Komponisten sagen. Groß ist 1894 geboren, war ein Schüler von Franz Schreker, also nicht Schönberg-Schüler. Also er wollte nicht die Tonalität auf den Kopf stellen, aber modern, also Teil des 20. Jahrhunderts, ist das, was Groß komponiert, allemal. Im gerade gehörten Lied sind die Dissonanzprisen ja mit Bedacht eingesetzt. Man hört hier Anlagen von Jazz, von Schlager, ganz offensichtlich. Diese Lieder sind eine echte Entdeckung. Und 2 Drittel der Lieder sind Ersteinspielungen, die Christian Immler und Helmut Deutsch aufgenommen haben. Groß war Jude. Er ist 1939 nach New York emigriert, ist dann aber da im selben Jahr schon gestorben. Also bei Wilhelm Groß liegt es an den Nazis und seinem frühen Tod, dass er vergessen wurde. Beim zweiten Komponisten Robert Gund ist es etwas anders. Er ist bereits 1927 gestorben. Er war kein Jude, im Wiener Musikleben gut vernetzt und doch wurde er vergessen. Christian Immler und Helmut Deutsch sagen, er sei ein Meister des Lieds gewesen und gehöre unbedingt wieder auf die Konzertbühne. Das finde ich auch. Und jetzt Wie siehst du das, Björn?
Ich bin total dankbar, dass du das ausgewählt hast und uns ja mit diesem süßen Pralinchen verwöhnt hast. Ich finde es einfach wunderschön.
Guter Vergleich, ja.
Es ist total kitschig, aber es ist irgendwie auch einfach wunderschöner Kitsch, muss man sagen, wenn man das eben auch so singt und so interpretiert, wie die beiden das machen. Die kennen sich natürlich aus mit dem Repertoire. Ich habe nochmal nachgeguckt, denn die haben 2016, gab es schon mal eine Aufnahme mit Hans Gahl. 2012 davor schon mal gab es eine Aufnahme mit Schreker, Gahl, Eisler, Zemlitzki und Goldschmidt, also dieses so ja zwischen Fernes, Jäckle und Moderne, da will dann die offensichtlich ganz gerne und gucken mal, was da so passiert. Und was ich so schön finde, ist dieses, das ist ja einfach auch sentimentale Musik, das muss man ja mal so sagen. Und dann muss man die eben auch sentimental singen. Und ich finde es so wahnsinnig schwierig, das mit dem Zuckerguss da nicht zu übertreiben. Mhm. Und diese Stimme klingt so wunderschön, wie er diese Töne umschmeichelt, wie er die umkost, wie er da so ein bisschen Kopfstimme reinschummelt. Wirklich rattenfängerisch ist das gesungen. Ich finde es total schön und kann mich dem einfach hemmungslos hingeben.
Also kitschig finde ich das ehrlich gesagt nicht so richtig. Also unter Kitsch verstehe ich was anderes. Das sind ja romantische, also der Gund ist ja 30 Jahre älter als der Robert Gund ist 30 Jahre älter als Wilhelm Gross. Das heißt, das ist auch eine andere Generation. Der steckt noch wirklich mit beiden Ohren und Füßen im 19. Jahrhundert und im Kunstlied des 19. Jahrhunderts. Ich würde sagen, das sind schimmernde Perlen. Also sowas lyrisch-balladeskes hat das ja bei dem Robert Gund. Es ist also wirklich ein Lied schöner als das andere. Bei dem Wilhelm Gross ist das vollkommen anders, weil er ist tatsächlich auch, steht mit beiden Beinen schon im 20. Jahrhundert und hat entsprechend komponiert er in freier Prosodie und schlagermäßig, ist alles schon gesagt worden. Aber auch diese Stücke sind echte Trouvaillen und Entdeckungen und ich bin dir sehr, sehr dankbar, Susanne, dass du uns da mit der Nase drauf gestoßen hast. Jedes einzelne Lied ist wirklich ein Fundstück. Und dieser Christian Imbler singt fantastisch, textklar, total knödelfrei, biegsam, ausdrucksstark. Er hat einen tollen Registerausgleich. Man hat das eben auch in dem Musikbeispiel sehr schön hören können, dass der Weg in die Kopfstimme und wieder zurück, also dass das für ihn das Allernormalste ist, ja, und das Natürlichste. Und einen besseren Partner als Deutsch muss man überhaupt erstmal finden.
Genau, ich wollte gerade sagen, also den Sänger haben wir, glaube ich, jetzt schon zu Recht sehr gelobt, aber auch Helmut Deutsch zeigt hier so viele Anschlagarten, Zartheiten und auch Freude mit dem Material.
Wenn ich mit Sängern spreche, die tolle Liedaufnahmen gemacht haben, erfahre ich in Gesprächen ganz oft, dass die Ideen dazu und auch so ein bisschen auch das sich im Repertoire auskennen und ein bisschen Trüffelschwein spielen, sowas. Oft kommen diese Impulse erstmal von Helmut Deutsch. Also der ist wirklich Spiritus Rector, klar. Ganz, ganz viele hervorragende Aufnahmen. Am Ende wird dann immer ein bisschen mehr über die Sänger und Sängerinnen gesprochen. Ich glaube, damit kann er leben, aber der hat uns wirklich mit ganz vielen tollen, klugen und wunderschönen Programmen schon beschenkt.
Das Album hat ja noch eine Besonderheit, nämlich mit ein paar englischen Songs, die ganz am Ende stehen, genau, die Wilhelm Gross geschrieben hat, mit Blick darauf, dass er dann in den USA Karriere machen könnte. Und es gibt auch ein paar Hits, die auf ihn zurückgehen, die sind aber nicht auf diesem Album drauf. Die hat er zusammen mit Billy Kennedy unter dem wirklich ulkigen Pseudonym Hugh Grant unter anderem geschrieben. Und ich glaube, es sind 4 Lieder, die man hier dann jetzt findet. Da ist es dann interessant zu hören, wie schlägt sich Christian Imbler mit diesem englischen und auch mit diesem bisschen anderen Duktus der Lieder. Und das schmälert das jetzt nur minimal. Aber da finde ich, merkt man, im Deutschen ist er ein bisschen mehr zu Hause als im Englischen. Und dass aber auch die Lieder irgendwie nochmal was anderes erfordern. Und ich habe mich gefragt, ob nicht, wenn das eine andere Bearbeitung wäre, irgendwie Klarinette, Kontrabass oder sowas, ob das nicht sogar auch dabei helfen würde, so ein bisschen mehr in the mood zu kommen, die man dafür braucht, für diese Stücke.
Ja, wer weiß.
Das nächste Highlight bringt Eleonore ein. Das Herzstück dieser Aufnahme ist Schuberts berühmtes Streichquartett Der Tod und das Mädchen. Das Kussquartett legt hier seine Interpretation dieses Klassikers vor und sie haben es verbunden mit einer neuen Komposition von Iris der Schiphorst namens Sei gutes Muts. Und hier gesellt sich eine Blockflöte zum Streichquartett. Wir hören 2 kurze Ausschnitte, zunächst aus Sei gutes Muts und dann direkt dran geschnitten aus dem langsamen Satz des Streichquartetts Der Tod und das Mädchen. Und dann ist Eleonore dran. Musik
das Kuss-Quartett rund um die Geigerin Jana Kuss. Das ist wieder mal eines dieser berühmten Konzeptalben, was die gerne produzieren. Was bedeutet, dass sie einen kulturpolitischen Anspruch haben, auch bei diesem Album. Das ist bei Kuss ja eigentlich immer so. Sie haben was zu sagen, sie suchen den Anschluss an die Gegenwart, sie gucken über Tellerränder und laden sich Gäste ein. Und ich habe hier diese Ausschnitte gegeneinander gesetzt, weil man da so sehr genau hören kann, wie das matcht und wie das Neue sich durch das Alte mitteilt und das Alte wird wie neu. Es ist ja ziemlich extrem in der Dynamik, wie sie diesen zweiten Satz aus Schuberts Tod und das Mädchen spielen. Und trotzdem ist das in gewisser Weise ein direkter Anschluss an das Stück von Iris Terschepos, Sei gutes Muts, was ja ein Ausschnitt, ich weiß nicht, ob ihr das so habt hören können in diesem kurzen Ausschnitt, aber ihr kennt ja auch die Aufnahme insgesamt, was eine Vertonung, eigentlich ein kleines Mini-Musiktheaterstück ist, was Iris Terschepos im Auftrag des Kuss-Quartetts komponiert hat, nämlich den Teil des Textes von Matthias Claudius, der dem Tod und das Mädchen, dem Lied, auch ebenso wie auch dem Streichquartett zugrunde liegt. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen, sagt der Tod zu dem Mädchen. Und in diesem Stück von Iris Terschepos ist es das Quartett, das Streichquartett selbst, was diesen Text spricht. Und das wird eben überblendet und gemischt mit den Liegetönen, die das spielt, und mit der etwas schrill und schmerzhaft ab und zu dazwischen, sag ich jetzt mal, piepsenden Blockflöte von Maurice Steger. Das ist eine Auseinandersetzung mit diesem Repertoirestück von heute aus gesehen. Und es ist auch so, dass ich Iris Terschepos besonders schätze für ihren manchmal etwas zu scharfen musikalischen Humor, der auch hier zum Tragen kommt. Das andere Stück, was auch noch dazu dient, das Streichquartett Tod und das Mädchen neu zu beleuchten von der Rückseite, das sind kleine Miniaturen von Marc André, und das sind auch wunderbare kleine Stücke, so zarte, enigmatische Miniaturen, die sich selbst erklären.
Ich habe die Aufnahme total, genossen ist das völlig falsche Wort. Ich finde, das ist eine wirklich teilweise schmerzliche Hörerfahrung, die ich hier mache. Ich finde das manchmal auch ein bisschen arg erschütternd. Und die ersten Töne dieses Schubert-Quartetts, die sind so elektrisierend, fast eisig, klirrend, gläsern irgendwie höre ich das. Also man ist direkt in so einer ganz schaurigen Klangwelt, will ich mal sagen, irgendwie gefangen. Diese Fragilität, die da drin steckt. Und auch wenn man gerade diesen zweiten Satz gehört, da wird es ja auch mal ein bisschen lyrischer. Aber selbst das Lyrische bleibt oft irgendwie noch so ein bisschen spröde, hat so ein bisschen so Seidenfäden, die sie da spinnen. Ich finde das ja, mich macht es ein bisschen atemlos, weil sie mich so wirklich ständig da zwingen in dieses erschütternde Stück rein. Und ich finde, das wird eben verstärkt in der Tat durch die anderen Stücke, die da noch drauf sind. Genau. Also man, das lässt einen gar nicht los. Die zerren einen da so rein und dann ist man in diesem kleinen, weiß ich, musikalischen Albtraum, in Anführungszeichen, ist man erstmal gefangen und ist dem ausgesetzt und kommt da kaum noch raus.
Für mich ist die Stärke dieses Albums der Schubert. Der ist der Knaller, genau. Das ist mal der Glücksfall davon, dass ein Streichquartett etwas aufgenommen hat, wo man erstmal denkt, brauchen wir doch nicht. Und dann hört man es und denkt, doch, brauchte ich. Weil das eine so großartige, waghalsige Expressivität hat, weil die alle Stimmen mitdenken. Also man merkt hier, das ist ein Quartett, was sich als Quartett versteht. Mal die Bratsche, mal die zweite Geige. Also jeder darf mal. Und das ist von ersten bis letzten Satz bin ich gepackt. Was mich nicht gepackt hat, sind die anderen Stücke da drauf. Deswegen habe ich jetzt mit viel Aufmerksamkeit zugehört, wie ihr das zu einem zusammenschließt. Weil natürlich der Tod und das Mädchen, das liegt dann auf der Hand. Bei Marc-André, wir sind so im Geisterhaften, ganz leisen, man hört kaum was. Und insofern in der Totenwelt oder so. Und bei Iris Terschepos habe ich die Verknüpfung mit dem Text. Und wahrscheinlich kann ich mir zu der Blockflöte auch irgendwie noch was ausdenken. Aber Ich bin da nicht erfolgreich mit gewesen. Ich klinge jetzt härter, als ich sein möchte. Also und vor allen Dingen auch, weil ich zum Beispiel jetzt, wenn wir auf das Schipphorst-Stück gucken, dann frage ich mich, ich kann den Text nicht so richtig gut verstehen. Warum ist er da nicht abgedruckt worden? Wieso benutzt sie verschiedene Texte? Ich fand auch, du hast den Humor erwähnt, Eleonore. Genau, da ist der Witz am Ende und der liebe Gott hängt fest im Dominant-Sept-Akkord. Und dazu hören wir dann einen Dominant-Sept-Akkord, so irgendwie so im Nebel und so. Mir erschließt sich das nicht. Und dazwischen dann die Blockflöte, die wie eine Schiffshupe dazwischen lärmt.
Manchmal,
genau.
Sie ansonsten. Oftmals ist sie ja auch die fünfte im Quartett, nicht, muss man sagen.
Ja, also. Genau. Sie versucht, sie testet da ganz viele Spielweisen aus. Auch da würde ich, wäre ich dafür, ich würde es gerne live sehen, um noch besser begreifen zu können, wie vielseitig die Blockflöte da Sachen macht. Ich spitze das jetzt ein bisschen zu. Aber jedenfalls, mir hat sich die Verbindung wirklich nicht erschlossen. Mir reicht es nicht zu sagen, da ist das Zitat aus dem Lied und auch nicht, wir spielen mit so totenhaften Klängen oder sowas.
Ich fand es total spannend, weil es mir eben so ging, ob man die jetzt nur mag, diese neuen Stücke, sei mal dahingestellt, aber die sind, ich finde, sie sind so komponiert, dass sie gut dazu passen, weil sie ja oft so flüchtige Klänge auch haben. Vieles ist ja so auch am Rande des Hörbaren findet irgendwie statt und dann wird es von dem Quartett auch nochmal wirklich bis zum Extrem ausgereizt. Also sie zwingen mich permanent, dass ich meine Ohren wirklich spitze und hier wirklich aufmerksam bin und das passiert mir gar nicht bei so wahnsinnig vielen Aufnahmen, dass ich wirklich gepackt bin, weil ich denke, boah, ich muss wirklich zuhören. Wenn ich das nicht mache, verpasse ich hier gleich was.
Wir gehen über zur sechsten und letzten CD für heute. Es ist das Highlight von Björn Woll. Es gehört zu einem Großprojekt von Opera Rara. Sie widmen sich Gaetano Donizetti. Und zwar Klavierliedern von dem Komponisten mit Michael Spires und Carlo Rizzi begleitet ihn am Klavier. Im folgenden Ausschnitt kommt sogar noch eine Geige dazu. Das muss auch so sein, denn das Lied heißt Le Violon de Cremon und danach sagt uns Björn, was ihn daran so begeistert hat.
Je peux te parler et t'attendre. Mais te revoir jamais, ah,
genau. Ich habe mich für dieses Projekt entschieden, weil es, du hast es gerade schon gesagt, Susanne, weil es ein Großprojekt ist und wirklich eine Pioniertat, wieder mal von Opera Rara. Die haben sich nämlich auf die Fahne geschrieben, nachdem sie ja wirklich unzählige Donizetti-Opern schon aufgenommen haben und ganz viele davon wirklich auch so ein bisschen aus der Versenkung gekramt haben, dass es jetzt Zeit wird, Donizetti als Liedkomponisten zu erleben. Ich wusste wohl, dass der Lieder geschrieben hat, dass der fast 200 Lieder geschrieben hat. Das war mir ein bisschen neu, ehrlich gesagt. Und dieser ja gewaltige Werkkatalog, der erscheint jetzt sukzessive. Letztes Jahr ging es los im Oktober, Folge 1 und 2, jetzt ganz taufrisch Folge 3 und 4. 8 Alben sollen das insgesamt werden. Bis zum Frühjahr 2026 zieht sich das noch. Und was ich eben so wirklich besonders hervorhebenswert finde bei diesen Projekten von Opera Rara, das sind nicht nur Aufnahmen, die produziert werden, ganz viele Ersteinspielungen, die dabei sind, sondern zu ganz vielen dieser Liedern gab es noch nicht mal irgendwie gescheites Notenmaterial. Das heißt, die müssen erstmal in die Archive, da müssen Quellen gesichtet werden. Dann entsteht erstmal eine Edition, die das ja dann auch für andere zugänglich macht, also für wünschenswerte Nachahmungstäter vielleicht. Und dann auf der Grundlage wird dann eingespielt. Die Folgen 1 und 2 haben mich ein bisschen neugierig gemacht. Die hatten Luft nach oben, fand ich. Lawrence Brownlee war damals drauf. Der klang arg eng dann doch irgendwie auf dieser Aufnahme. Jetzt schicken sie hier Marie-Nicole Lemieux und Michael Spires irgendwie ins Rennen. Ich finde, die packen nochmal irgendwie eine schöne Schippe drauf. Und man muss einfach mal sagen, ja, also 200 Lieder, Und da ist alles dabei, von kleinen Gelegenheitsarbeiten, also Geschenke für Sänger oder Damen der Gesellschaft, bis hin zu ein bisschen ja elaborierteren und anspruchsvolleren Liedern. Haben wir gerade eins eben gehört. Da schubst er uns ein bisschen rein in diese Welt von E.T.A. Hoffmann, wie wir sie eben aus Offenbachs Hoffmanns Erzählungen kennen. Und es ist eine Einladung zur Entdeckung. Ob ich die jetzt alle brauche, diese Lieder, das würde ich sicher mit Nein beantworten. Aber es gibt überhaupt mal die Möglichkeit, diesen kleinen blinden Flecken in der Musikgeschichte jetzt auszuleuchten.
Richtig. Und Sie ergänzen das ja mit einem wirklich aufwendigen Booklet, wo dann aufgeführt wird, wo, in welcher Quelle konnte man das Lied finden, wo ist es im Erstdruck erschienen. Also das ist auch noch so eine bemerkenswerte Facette dieser Produktion. Michael Spyrus ist ein Glücksfall für Donizetti. Gar keine Überraschung. Das ist so leichtfüßig, wie er das singt. Ich muss sagen, mir ist nur bei der Aufnahme, und du hast jetzt genau das Lied genommen, wo das nicht so sehr auffällt, die haben doch ganz schön viel Hall. Und wenn man dann guckt, ja, sie haben in einer Kirche aufgenommen, All Saints Church in London. Das ist nicht ganz so glücklich. Und zumindest bei ein paar Tracks hatte ich das Gefühl, ich höre so einen Knacker. Ich habe einmal auch eine Stelle gefunden, da hört man richtig einen Schnitt. Da kommt ein zweiter Michael Spyrus dazu. Also das scheint so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt zu sein. Und das ist etwas schade daran, dass man da merkt, da hat die letzte Energie gefehlt, um das so richtig als High-Premium-Produkt zu veröffentlichen. Aber abgesehen davon, fantastisch. Also wirklich ein Mehrwert zu sehen, Donizetti nicht nur als Opernkomponist, sondern auch als Liedkomponist. Italienische Lieder. Wir müssen nicht nur die französischen und deutschen machen.
Ganz spannend, bevor ich Eleonore das Wort überlasse. Wir finden natürlich auch den Opern-Donizetti, also diese Umtata-Begleitung, die es im Klavier dann doch immer mal wieder gibt. Die kennen wir natürlich auch aus seinen Opern. Manchmal verkneift er sich am Ende natürlich auch nicht nochmal so eine hohe Abschlussnote. Also da geht es dann auch ein bisschen theatralisch zu. Es macht irgendwie ganz viel Spaß. Man muss sie ja irgendwie nicht alle 200 am Stück vielleicht hören.
Donizetti ist sowieso unter den Opernkomponisten, unter den italienischen Opernkomponisten, so einer, der mit 4 oder 5 Opern richtig bekannt geworden ist. Und sonst weiß man wenig davon, dass er auch andere Sachen komponiert hat. Und hat ja auch nicht nur Lieder komponiert, sondern auch Kammermusiken und Instrumentalmusiken. Das ist schon mal eine Entdeckung. Und ich finde vieles von dem Opernhaften, was für mich italienische Oper ist oder Donizetti, bekannte Oper, ist, das höre ich auch in diesen Canzonen oder Kantilenen wieder. Also das entdeckt, kann man wieder entdecken dabei. Manchmal ist das also irgendwie ein Teil einer Stretta oder eine Cavalletta oder man erkennt einzelne Motive wieder. Das ist ganz schön und ich finde, dass eine editorische Großtat. Und falls wir ihn noch nicht erwähnt haben, Carlo Rizzi, der Artistikdirektor des Labels, sitzt selbst am Flügel, auch nicht schlecht.
Hier müssen wir jetzt dann schon den Sack zumachen nach unseren 6 CDs. Ich danke euch beiden für diese wie immer lebhafte Diskussion und hoffe, dass unsere HörerInnen auch einige interessante Tipps da mitnehmen konnten. Melden Sie sich gerne mit Lob und Kritik zur Sendung. Infos zu den besprochenen Alben finden sich auf deutschlandfunk.de unter der Sendung Spielweisen und da beim Anspiel. Und noch der Hinweis, das nächste solche Trio findet am 4. Juni statt. Also danke Björn Woll, danke Eleonore Bühning. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne El-Kassar.